Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Also der Herr hat mir ein Thema gegeben, und zwar, was mich persönlich beschäftigt, ist das Studium des Wortes Gottes. Und das ist einfach das Thema, was er gestern zu mir gesagt hat, sprech damit über das Studium des Wortes Gottes. Und als erstes hat er mir einen Vers gegeben. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Das steht in Psalm 119, 126. Entschuldigung, 162. 119, 162 ist das. Und wenn wir jetzt das Wort betrachten, dann müssen wir erstmal überlegen, an wen ist das Wort geschrieben? Und trifft das dann auch auf uns zu? Häufig wird das Wort gelesen und wir nehmen alles für uns persönlich. Man kann es aber nicht unbedingt machen, weil man weiß, zum Beispiel, wenn Paulus schreibt an die Gemeinde von Korinth, und da sind Probleme in der Gemeinde, diese Probleme, die in Korinth sind oder waren, die haben wir in unserer Gemeinde nicht. Also können wir das Wort nicht immer eins zu eins für unser Leben übernehmen. Jetzt die Frage mal an die Gemeinde. Ich werde euch ein bisschen herausfordern. Habt ihr eigentlich alle eine Bibel zur Hand? Weil das könnte sein, dass ihr sie braucht. Okay.
Die gibt es ja zum Glück auch noch.
Ja. An wem, von wem ist denn der Psalm geschrieben worden und an wen ist er geschrieben worden? Was denkt ihr?
Ist das ein Davidspsalm?
Ja, okay, die Psalmen, die sind viel von David, ja, da liest du richtig. Und es ist, ja. Und man könnte das dann feststellen, wenn man anfängt, vorne in dem Buch zu lesen, an wen ist das adressiert. Aber steht in dem Psalm 119, kann ich euch beruhigen, da steht nichts. Und ich nehme an, dass das von David ist, kann aber auch von Assad sein oder jemand anders, der Psalmen geschrieben hat, wir wissen es nicht. Ist auch egal. Können wir den Psalm für uns persönlich nehmen? Ist das was für uns oder ist das für jemand anders geschrieben? Also, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet.
Ja, man denkt mal, das ist allgemein, weil das also auch für uns, wenn ich jetzt mal so.
Ja.
Ja.
Detlef, freut dich das? Hast du die Freude über sein Wort immer? Bist du da völlig eins mit David? Ja, genau.
genau.
Also die hebräische Überschrift für Psalmen heißt Lobgesänge. Ja? Also quasi die Psalmen, das sind alles Lobgesänge zur Ehre Gottes. Und wir können diese Lobgesänge auch für uns persönlich nehmen, aber auf eine Art, Gott damit zu loben und zu preisen. Das sind jetzt nicht unbedingt Lehrmeinungen, die da stehen, sondern das sind einfach Dinge, um Gott groß zu machen, ihn zu verherrlichen und ihn zu preisen. Und ich habe diesen Vers rausgesucht, einfach, oder ich habe den Vers bekommen, weil es ist ja nicht immer so, dass wir Freude haben an seinem Wort. Und ich will euch helfen, große Freude an seinem Wort zu haben, dass es für uns eine Beute ist, dass es wirklich ein Gewinn für uns ist. In den Psalmen stehen sehr viele gute Aussagen über das Wort. Psalm 119, 172, im Psalm 119 steht ganz viel über das Wort Gottes. Meine Zunge soll lauter reden von deinem Wort, denn all deine Gebote sind Gerechtigkeit. Ja, Gebote, wir haben ja schon mal ein Problem. Da sagt der David, sind Gerechtigkeit. Ja? Wir müssen wirklich das Wort sehen, dass alles, was in Gottes Wort ist, das dient zur Gerechtigkeit. Das ist seine Wahrheit. Ja? Und Gott möchte, dass wir in Gerechtigkeit leben. Er möchte, dass seine Gerechtigkeit über uns kommt. Und das sollte uns eine Freude sein, dass sein Wort Gerechtigkeit ist. Was hast du denn da stehen?
Fröhlich besinn ich dein Wort, denn alles, was du befiehlst, ist richtig und gut.
Welche Übersetzung hast du?
Hoffnung für alle.
Ja, das Hoffnung für alle ist ziemlich vereinfacht so von der Sprache. Der erste Teil, lese ihn nochmal vor.
Fröhlich besinne ich dein Wort.
Ja, meine Zunge soll laut reden von deinem Worte. Ist das dasselbe wie die Elberfelder? Würde ich sagen. Okay, fröhlich ist da in der Hoffnung für alle noch, aber laut reden von seinem Wort mit der Zunge könnte man auch singen mit bezeichnen, oder? Ist doch irgendwie ähnlich, Johannes.
Für mich singen wir singen. Hm? Für mich steht da zum Besingen. Würde ich besingen, nicht dein Singen.
Ja.
Also singen, genau.
Ja.
Singen oder laut, kann man genau.
Ja, ja. Laut reden, schreibt die Elberfelder. Ja. Also für mich ist das ja ähnlich, ist derselbe Sinn. Mhm. Und ja, dann lest mal den zweiten Teil, Johannes, bitte vor.
Denn alles, was du befiehlst, ist richtig und gut.
Ja, alles, was du, deine Gebote sind, ist Gerechtigkeit. Alles, was du befiehlst, alles deine Weisungen, deine Gebote. Ist da auch Simulan. Okay? Ja, da haben wir dann nämlich schon mal ein Problem. Unsere Übersetzung haben wir gesehen. Also mein Wunsch wäre, wirklich Hebräisch zu können, weil dann könnten wir uns das Wort vornehmen, wie es von Gott eingegeben wäre, und dann wären wir nicht auf Menschen angewiesen, die das übersetzen. Und
sind bei Hebräischen auch mehr Übersetzungen?
Nein. Nee, es gibt
nur eine.
Schrift ist geschrieben worden in Hebräisch, in Aramäisch und in Griechisch. Ja? Und die meiste Schrift ist eben in Hebräisch geschrieben worden. Und man hat 1947 oder 48 hat man in Jordanien, in der Wüste am Roten Meer, da ist ein sehr, sehr trockenes Klima, in einer Höhle Tonkrüge gefunden. Und das waren Krüge, so, wenn man Schriftrollen früher geschrieben hat auf Pergament, die wurden gerollt und kamen dann nachher in Krüge rein. Und das waren dann Krüge, die eine Tora war so kostbar, wenn die nicht mehr nützlich war, dann wurde die, wenn die alt war, wurde die bestattet in solchen Krügen und man hat die in eine Höhle gelegt. Das ist jetzt zum Beispiel eine Theorie. Aber wir wissen es nicht genau, es war keiner vor 2000 Jahren dabei. Auf jeden Fall in Jordanien 1947 in Qumran hat man solche Krüge gefunden. Das waren Muslime, die haben Schafe gehütet und dann haben die einen Stein geworfen, der fiel runter und dann zerbrach so ein Bruch. Dann sind die runtergeklettert und man hat Schriftrollen gefunden. Und unter anderem gibt es da eine Schriftrolle von Jesaja-Brief, die ist fast komplett erhalten worden, über 2000 Jahre. Und die ist in Israel im Rockefeller Museum ausgestellt, in der Empfangshalle. Da ist, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen, da ist eine Kuppel und da ist ringsherum eine beleuchtete Tafel und dahinter ist dann die Schriftrolle vom Jesaja-Brief. Und wenn man diese Schriftrolle nimmt, die ist nahezu hundertprozentig identisch mit dem, was wir heute als hebräische Schriften haben. Es gibt nur eine hebräische Schrift. Die Juden haben, Paulus fragt im Römerbrief, was haben die Juden für einen Vorzug? Viel sagt der Paulus, ihnen ist die Schrift gegeben worden. Und man sieht, dass die Juden immer wieder akribisch genau die Schriften abgeschrieben haben. Und ich finde das so fantastisch, dass nach über 2000 Jahren die Jesaja-Rolle, die ist von, die haben sie 300 vor Christus datiert, also 2300 Jahre, dass die Schrift sich überhaupt nicht geändert hat. Dass nach wie vor die Schrift genauso ist heute und gestern. Und für mich ist die wirklich, dass die hebräische Schrift, die griechischen Schriften oder so, eine zuverlässige Quelle.
Ich wollte nur fragen, weil ich kenne ja die deutsche Schrift, die ändert sich halt mal wieder. Und da schreibt der eine was anders in anderen Worten, dann einfach ist halt auch, wie bei uns, also bei Briefen und sonstiges, kann man sehr vieles beschreiben.
Ja.
Deswegen frage ich gerade, ob das auch in den Griechen auch so ist, dass man sehr vieles beschreibt oder ob es dann wirklich
Ja, das, also es ist so, wenn eine Tora geschrieben wird, da steht dann jemand hinter dem Schreiber und überprüft, ob der einen Fehler macht beim Schreiben. Und das wird dann nichts dem Zufall überlassen. Die sind da wirklich akribisch genau in dem. Und ich finde das so toll, dass die für auch für uns die Schrift so gut bewahrt haben.
Okay.
Das ist ja das, was Janis, das Thema ist, in der Schrift studieren, und das gehört ja dazu. Und die Authentizität der Schrift muss uns klar sein. Ja? Jetzt haben wir denn in der Tenach haben wir vorwiegend Hebräisch. Tenach ist also unser Altes Testament. Und dann haben wir die Schriften des Neuen Bundes. Die liegen uns alle vor in Griechisch, und dann gibt es noch ein paar Schriften, die sind ursprünglich in Aramäisch geschrieben, wie zum Beispiel der Brief von Daniel. Da waren sie im Exil in Babylon und da wurde Aramäisch dann geschrieben. Bei den Schriften des Neuen Bundes gab es dann einer der Kirchenväter, der hat dann den Kanon der Bibel festgelegt. Also kanonische Bücher sind die 66 Bücher, die wir in unserer Bibel haben. Das sind einmal die hebräischen Schriften aus der Tenach, und das sind dann Bücher, die festgelegt wurden als Bücher für das Neue Testament. Es gab noch andere Bücher, aber die haben die Kirchenväter ausgeschlossen, und für mich oder für uns sollte eben der Standard sein, diese 66 Bücher des Kanons der Bibel. Das sind die, die wir benutzen, um daraus zu lehren. Es gibt Bücher, zum Beispiel das Buch Enoch oder das Buch Jaschar. Die sind in der Bibel erwähnt, da zitieren die Apostel raus, und insofern sind das auch für mich biblische oder göttliche Bücher, die sind aber nicht in dem Kanon aufgenommen. Die äthiopischen Christen haben in ihrer Bibel das Buch Jaschar und das Buch Enoch beinhaltet. Ja? Aber ich weiß nicht, inwiefern diese Bücher, die die veröffentlicht haben, wirklich authentisch sind und ob das wirklich die Bücher sind, die in der Bibel erwähnt sind. Lesen kann man die sicherlich, ist wahrscheinlich viel, viel besser für uns, sowas zu lesen als ein Krimi, aber in erster Linie sollten wir uns mit den 66 Büchern beschäftigen. Genauso in einigen Bibeln, wie zum Beispiel in den katholischen Bibeln, gibt es da noch die Apokryphen. Da hat zum Beispiel der Danielbrief mehr Kapitel. Dann gibt es dann einmal Jeremia, und der Schreiber von Jeremia hieß Baruch, der hat auch ein Buch. Oder dann gibt es das Buch Tobit, dann gibt es Geschichtsbücher, die Makkabäer. Und die sind mal in der Bibel drin gewesen, diese Apokryphen, mal nicht. Und es gibt Lutherbibeln, die haben diese Apokryphen. Es gibt die Gute Nachricht-Bibel, die hat auch Apokryphen. Lesen kann man sowas, ist gut informativ. Ich finde zum Beispiel das Buch von Tobit finde ich sehr interessant. Das geht um die Heilung eines Blinden, finde ich gut. Es hat mir auch was geholfen, die Geschichtsbücher Makkabäer zu lesen. Judith finde ich ein sehr gutes Buch. Da geht es darum, dass Judith, eine Frau, wirklich gekämpft hat für die Freiheit Israels. Da sieht man, dass Frauen auch ihren Part nehmen und dass Frauen auch gefordert sind im Reich Gottes. Und es sind gute Bücher, aber es sind nicht die Lehrbücher, die wir jetzt haben in unserer Gemeinde. Ich hatte gerade den Psalm 119, 172. Deine Gebote sind Gerechtigkeit. Ja? Und es geht darum, dass David darüber spricht, er Lob singt auch darüber, über seine Worte, dass diese Worte, die Gott gegeben hat, dass sie absolut sind, dass es seine Gerechtigkeit ist, da ist nicht dran zu diskutieren. Das sind seine Worte und Gott ist höher als wir. Und diese Worte, was bin ich, wenn ich mit Gott hade und seine Worte nicht annehmen möchte oder anzweifle, was er gesagt hat, ob das richtig ist. Sein Wort ist absolut. Und in 2. Timotheus 3, Vers 15 schreibt Paulus an Timotheus: Und weil du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die vermögen kann, dich selig zu machen durch Glauben an Jesus, dann geht es weiter. Alle Schrift von Gott eingegeben ist dienlich zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allen guten Werken völlig geschickt. Wovon spricht denn eigentlich der Paulus und an wen schreibt er? Ist das für uns jetzt bestimmt? Aber erstmal die Frage, von welcher Schrift spricht er? Was meint ihr? Ist das der Jesaja-Brief oder ist das mehr? Das ist nicht richtig, weil zu der Zeit, wo der Paulus geschrieben hat an Timotheus, gab es noch kein Neues Testament. Diesen Brief gab es noch nicht, als er das gesagt hat, ja? Oder geschrieben hatte. Das Neue Testament ist erst gekommen. Paulus sagt hier, alles, was in der Tanach steht, ist von Gott eingegeben und dient euch, also mir, dir, uns als Gemeinde zur Zurechtweisung, zur Erziehung, zur Überweisung, damit wir Gottes wohlgefällig sind. Alles, was im Wort steht. Aber wie ich das vorhin hatte, nicht alles ist direkt an uns persönlich adressiert. Aber sicherlich, wenn der Paulus hier heute stehen würde, der würde es dann, wenn er sagt, alle Schrift von Gott eingegeben, da würde er das natürlich das Neue Testament mit einbeziehen. Aber zu dem Zeitpunkt gab es das noch nicht. Das war jetzt nicht Paulus' Aussage, was im Neuen Testament steht, das ist Blödsinn. Er konnte bloß da sich noch nicht zu äußern. Ja, und an wen hat er denn den Brief geschrieben? Hat er den an dich geschrieben, Detlef?
Timotheus.
Ja, Timotheus, genau. Man muss einfach vorne mal gucken, schon im Namen oder dann im Lukas-Evangelium, da steht, sehr geehrter Theophilus, wissen wir auch, an wen das geschrieben wurde. Und man muss einfach, wenn man sowas hat, auch ein bisschen dann in dem ganzen Text gucken und forschen, was steht denn da. Ja, in demselben Brief, in den Timotheusbrief, schreibt Paulus an Timotheus, trinke etwas Rotwein für deinen Magen. Ist das eine Äußerung, die für uns jetzt zutreffend ist?
Ja, nein.
Ich denke, wenn ich magenkrank bin, dann könnte ich ins Gebet gehen und fragen den Herrn, soll ich auch einen Schluck Rotwein trinken? Aber in erster Linie hat er das nur dem Timotheus gesagt, er soll das trinken. Jemand anders, der ein Alkoholiker ist, und wenn ich jetzt hingehe und im Wort Gottes steht, trinke ein bisschen Rotwein für deine Magenprobleme, dann führe ich den in den Tod. Man muss ganz klar wissen, an wen eben die Schrift auch adressiert ist, ob das für uns ist oder für jemand anders. Und jetzt nochmal die Sache mit dem, alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich. Das schreibt er zwar auch direkt an Timotheus, aber in dem Fall sehe ich, das ist eine allgemeine Aussage. Das hat nichts irgendwie mit dem Verhalten oder mit irgendwas, was der Timotheus machen soll, zu tun, sondern das ist eine allgemeine Feststellung, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Punkt. Und das gilt für die Gemeinde, wo der Timotheus war, das gilt für unsere Gemeinde, das gilt für die katholische Kirche, das gilt für die äthiopische Kirche oder so, alle Schrift von Gott ist eingegeben, Punkt. Ja? Das ist allgemein verbindlich für die, die glauben. Und auch für die Juden gilt es auch, die haben auch die Schrift. Für die gilt das auch, alle Schrift ist eingegeben. Jetzt habe ich noch mal ein paar Zahlen, die ein bisschen noch mal Ausdruck geben über das Verhältnis, was David zu dem Wort Gottes hat oder hatte. Und ich denke, David kann da für uns wirklich auch ein Vorbild sein. Und diese Verse habe ich wir vielleicht erkennen, welche Sehnsucht David hatte und dass er uns anspornen kann, dass wir auch eine Sehnsucht nach seinem Wort haben. Das ist als erstes Psalm 119, Vers 16. An deinen Satzungen habe ich meine Wonne. Deines Wortes werde ich nicht vergessen. Er hat Wonne an den Satzungen, an sein Wort wird er nicht vergessen. Der David, man könnte meinen, er hat das in seinem Herzen, er hat das tief in sich, das Wort begleitet ihn, er denkt darüber nach, Tag und Nacht. Psalm 119, 103. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Munde. Hat jemand Honig gegessen? Honig ist ja total süß. Und David sagt, dein Wort ist noch viel, viel süßer. Und ich habe persönlich meine Probleme. Also ich finde nicht immer alles Wort süß, weil einiges ist auch ermordend, so dient so, Gott will mich durch sein Wort auch zurechtweisen, aber im Vertrauen auf Gottes Liebe, dass sein Wort wirklich Liebe beinhaltet, dass sein Gott es gut mit uns meint, kann ich mich daran freuen und es kann süß sein und wie Honig schmecken. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß und Licht meinem Pfad. Also das Wort Gottes gibt uns Orientierung. Wenn wir im Dunkeln gehen, wenn wir in Finsternis sind, dann brauchen wir eine Taschenlampe, heute ein Smartphone oder eine Kerze oder was auch immer, damit wir den Weg sehen, damit wir wissen, wo wir hingehen. Und der natürliche Mensch ist auch blind, sagt die Bibel. Die Augen sind verklebt, die Ohren verstopft. Und da ist das Wort Gottes uns eine Leuchte. Das Wort Gottes zeigt uns den Weg. Der Weg ist über den Herrn zum Vater. Das ist unser Weg. Und das Wort hilft uns, auf den richtigen Weg zu kommen. Es beleuchtet unsere geistigen Augen und Ohren, ja, dass wir auf dem richtigen Pfad kommen. Psalm 119, 133. Befestige meine Schritte in deinem Wort und lass kein Unrecht über mich herrschen. Befestige deine Schritte in deinem Wort. Was heißt das? Schritte befestigen. Wir sollen auf sein Wort gehen. Ja? Wir sollen dorthin gehen, wo sein Wort ist. Wenn wir jetzt durch ein Moor laufen würden, dann gibt das Moor da mal nach und da und wir stehen in Lebensgefahr. Wenn wir dann an die falsche Stelle treten, dann versinken wir im Moor. Aber sein Wort, das befestigt den Boden unter uns. Wir können auf sein Wort stehen. Jesus sagt, ich bin der Fels. Ja? Und Jesus ist auch der, das Wort. Also das Wort Gottes ist der Fels unter unseren Füßen und wir können darauf stehen. Es ist fest unter uns, egal wie die Situationen um uns aussehen. Wir haben festen Boden unter uns, wenn wir uns auf sein Wort verlassen. Und dann Psalm 119, 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Jesus ist die Wahrheit und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Ja? Und das Wort Gottes ist absolut, da ist nicht dran drüber zu diskutieren, es ist wahr. Und wir haben da vorhin auch drüber gesprochen, in Qumran, die Schriften sind da gefunden worden, nicht nur der Jesaja-Brief, sondern auch andere Schriften. Und wir haben gesehen, dass die Schriften wahr sind. Das hat sich nicht geändert, da hat sich kein I-Pünktchen dran verändert an den Schriften. Und das ist immer noch Gottes Wahrheit, das ist so, wie Gott das eingegeben hat. Für mich zeigen diese Psalmen irgendwo auch eine Wichtigkeit, dass wir uns mit dem Wort auseinandersetzen. David sagt hier, das ist der feste Boden unter uns. Es ist Licht, das ist auf unserem Weg und es gibt uns Freude und Wonne, das Wort. Und das zeigt mir, dass es für jeden, der wirklich den Herrn Jesus angenommen hat, dass es so wichtig ist, mit seinem Wort zu beschäftigen, weil Jesus ist auch das Wort. Und es ist wichtig für mich, sich nach dem Wort auszustrecken. Psalm 119, 169. Lass mein Schreien nahe vor dir kommen. Jahwe, gib mir Einsicht nach deinem Worte. Ja? Das ist der Schrei nach Einsicht von seinem Wort. Und das sollte auch unser Schrei sein, dass wir nach seinem Wort schreien. Ja?
ist der Fesser dann auch dazu, höre auch mein Schreien und rette mich, so wie du es mir zugesagt hast, also 170er, der Vers.
Höre auf mein Schreien.
Ja, das ist danach, also 169 ja. Und 170, beides zusammen.
Ja,
also das ist halt
170. Also grundsätzlich ist das Wort Gottes nicht mit Versmaßen geschrieben worden. Ja. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur den Vers zu betrachten, sondern das Ganze. Ja. Ja? Bei den Psalmen.
Also sonst immer gesagt, von dem bis dem was folgende, ist die Freiheit.
Ja.
Du musst jetzt dann selber.
Ja. Bei den Psalmen und auch in den Sprüchen sind es manchmal Aussagen, die kann man dann auch den Vers alleine gelten lassen. Aber wenn es dann um irgendwelche Briefe geht, zum Beispiel an die Hebräer oder an die Römer, dann muss man auch den Kontext sehen. Man muss sehen, an wen ist es geschrieben, und man muss auch sehen, worum geht das denn? Ich habe nachher noch eine praktische Anwendung mit euch, da erkläre ich das nochmal. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen und nicht steht auf dem Wege der Sünder und nicht sitzt auf dem Weg der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz Jahwes und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Das ist der erste Psalm überhaupt. Das ist Psalm 1, 1 bis 2. David schreibt, ich nehme an, dass es David ist, ich setze es einfach mal voraus, wer die Lust am Gesetz, an dem Wort Gottes, an seinen Weisungen hat und Tag und Nacht darüber nachdenkt. Tag und Nacht, also das Wort Gottes, es reicht nicht, wenn wir mal in dem Wort lesen, sondern das Wort Gottes muss präsent sein, das muss in uns wohnen. Ja? Und wenn ich arbeite, kann ich nicht, muss mich auf irgendwas konzentrieren, kann ich nicht unbedingt darüber nachdenken, über das Wort Gottes, aber wenn das Wort in uns wohnt, dann ist es präsent. Und wenn ich dann auf den falschen Weg gehe, dann kann der Geist Gottes mich an sein Wort erinnern, das steht im Wort drin, und ich kann direkt mein Handeln korrigieren. Es ist, wie David das auch sagt, es ist Licht für meine Füße, für mein Handeln. Und deswegen ist es so wichtig, Tag und Nacht über sein Wort zu sinnen oder darin zu wohnen, das zu, in seinem Herz zu beinhalten. Jetzt habe ich Wege, die uns dabei helfen, wirklich uns mit dem Wort mehr und besser auseinanderzusetzen, weil das Wort ist ja einfach so wichtig. Und wenn jetzt jemand Probleme hat, wie Jakobus sagt, der bete. Ja? Und das Erste ist, beten, und eventuell kann man auch fasten, wenn man Probleme hat, Gottes Stimme, Gottes Wort zu verstehen. Fasten ist eine Art von sich vor Gott demütigen. In der Bibel wird dann meistens Fasten mit Lebensmittelverzicht in Zusammenhang gesetzt. Aber ich sehe, man kann auch von anderen Dingen fasten, Dinge, die uns ablenken von seiner Gegenwart.
Jetzt in der heutigen Zeit digitale Sachen zum Beispiel, Handy, Smartphone,
ja, genau.
Und so müssen, also kann man ja schon auf einem Fasten, also müssen jetzt nicht auf alles verzichten, sondern nur auf Süßigkeiten oder so.
Ja.
Einfach nur Sachen, die man halt eigentlich, die der Mensch einnimmt, so ein bisschen einfach.
Ja. Ich habe eine Lieblingsserie und will die unbedingt gucken. Und das nimmt mich ein, diese Serie, weil ich jede Folge gucken möchte und möchte die nicht verpassen. Und wenn ich sage, hier, das ist mein Fasten. Und das ist, denke ich mal, mehr wert als manchmal, wenn man ich muss jetzt fasten, wenn man dann auf Lebensmittel verzichtet. Und solche Dinge, ein Opfer zu geben, ja, sich Gott hinzugeben und sagen, hier, ich möchte das nicht, ich möchte wirklich von dir hören, ich möchte, dass ich im Gebet mit dir Gemeinschaft habe, dass ich Kommunikation im Gebet habe, dass ich dich verstehe, dass ich dich erkenne, dass du zu mir sprechen kannst. Und das ist ein Schritt, dann zu sagen, hier, ich möchte aufhören mit dieser blöden Serie, die mich geistig nicht weiterbringt, die lasse ich einfach. Und das ist Fasten. Dann ist das, ich habe jetzt die Punkte nicht unbedingt nach Wichtigkeit, sondern das sind einfach Dinge, die Schritte, die man machen kann, um mehr von seinem Wort zu verstehen und mehr Gemeinschaft mit ihm zu haben. Dann ist es wichtig, der Geist Gottes, und der Geist Gottes lehrt uns sein Wort. Da habe ich einmal Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wer ist damit gemeint? Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns.
Jesus.
Ja, genau. Und wie findet man das raus? Indem man den Kontext liest. Man muss dann das ganze Kapitel lesen oder den ganzen Brief und erkennt, aha, da ist von Jesus gesprochen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das war das Sache, Jesus ist das Wort. Logos, das Wort, das lebendige Wort ist Jesus. Und dann steht in Johannes 14, 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja? Wer spricht da zu uns? Ja, Jesus, genau. Das ist derselbe Jesus, der das Wort ist. Und wenn Jesus das Wort ist und sagt, ich werde euch den Vater bitten, dass er euch den Heiligen Geist sendet. Der wird euch lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Dann sind da Jesus' Worte mit gemeint. Da ist das Wort Gottes auch mit gemeint. Es ist der Heilige Geist, der uns lehrt, der uns daran erinnert an das Wort Gottes. Und wenn Leute das Wort lesen ohne den Geist, dann ist das nur Information. Dann bringt das nichts, dann bringt das kein Leben. Paulus sagt, niemand kann bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, als durch den Geist. Also wir brauchen den Geist, um das Wort zu verstehen. Israel ist das Wort gegeben worden. Und Paulus, habe ich vorhin schon zitiert, schreibt an die Römer, was haben die Römer, was haben die Juden für einen Vorteil? Viel, weil ihnen ist das Wort gegeben. Aber das Wort hat den Juden zum Teil nicht genutzt, weil sie nicht das Wort im Glauben angenommen haben. Und sie haben nicht den Geist gehabt. Wir haben das Privileg im Neuen Bund, das ist dem Herrn ganz wichtig gewesen, wartet in Jerusalem, bis der Geist Gottes auf euch kommt. Punkt, hat er zu seinen Jüngern gesagt. Also es war dem Jesus sehr wichtig, dass wir diesen Helfer haben, diesen Beistand, weil er wusste ganz genau, dass wenn wir den Geist nicht haben, dann laufen wir in die Irre mit dem Wort, dann verstehen wir das Wort nicht, dann können wir darüber diskutieren stundenlang und irgendwelche philosophischen oder theologischen Aushandlungen machen, aber es berührt unser Herz nicht. Wir können durch Überlegen, durch unseren Verstand können wir den Inhalt der Worte verstehen, aber nur wenn der Geist uns das Herz öffnet, kann das Wort in uns lebendig werden und das kann wirklich uns diese Leuchte sein auf dem Weg. Es kann uns die unterweisen, es kann der sichere Boden, der Fels unter uns sein. Johannes 2,27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr bedürft nicht, dass 1. Johannes 2,27. Ja, Entschuldigung. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr bedürft nicht, dass euch jemand lehre, sondern wie diese Salbung euch über alles lehrt und wahr ist und keine Lüge ist und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. Und das ist ein starker Vers. Das heißt also im Prinzip, wir haben den Geist Gottes empfangen. Der Geist Gottes ist die Salbung. Und wir haben es jetzt gar nicht mehr nötig, dass wir gelehrt werden, weil eben die Salbung in uns bleibt. Und wir durch die Salbung, durch den Geist Gottes gelehrt werden, dass wir die Lüge erkennen und dass wir dann auch in dem Wort bleiben. Aber man muss wirklich die Gesamtheit der Schrift sehen. Und der Paulus schreibt an einer anderen Stelle, dass in 1. Korinther 12, da schreibt er, dass Gott oder in die Gemeinde Dienstgaben gegeben hat zur Aufbauung, ja, der Gemeinde, ob das Lehrer, Apostel, Propheten sind oder Hirten, davon wird gesprochen, die sind da, die sind nötig. Die sind nötig, damit Menschen, die zur Gemeinde dazugefügt werden, damit die wirklich gelehrt werden und den Weg erkennen, damit die Schrift besser verstehen. Dafür sind die Gaben auch da, die Dienstgaben in der Gemeinde. Aber wenn wir heranreifen, der Johannes spricht das den Idealfall an, wenn wir wirklich herangereifte Christen sind, ich bin noch nicht herangereift, ja, ich bin noch nicht wirklich an dem Punkt, wo ich es ergriffen habe, aber wenn wir es ergriffen haben, dann ist die Salbung so stark in uns, dann brauchen wir niemand mehr hier vorne, der irgendwas lehrt, der predigt oder was auch anderes macht, oder die Salbung ist dann in uns. Jesus wohnt in uns durch die Salbung, durch sein Wort und sein Geist. Wir personifizieren dann Jesus und deshalb ist keine Lüge mehr in uns und wir werden auch in ihm bleiben. Ja? Das ist der Idealfall. Das ist das, wenn wir uns nach dem Wort ausstrecken, wenn das Wort wirklich in uns lebendig ist, wenn das mit Wort und Geist zusammenkommt, dann wird es uns immer mehr in Christus verwandeln und das Wort ist einfach in uns, ja. Also das war eben der Punkt, es ist wichtig, wenn wir wachsen wollen in der Erkenntnis des Wortes, dass wir das mit dem Geist machen. Ja, dann, wie wachsen wir? Indem wir das Wort lesen, viel lesen, ja. Reicht nicht, wenn wir dann einmal Bibel aufschlagen und dann die Bibel dann zurücklegen. Wir brauchen eine Bibel, die am Ende des Jahres total zerfleddert, unbrauchbar ist, und das ist eine Bibel, die geliebt wurde und wo wir drin gelesen haben. Wir haben da drüben haben wir viele alte Bibeln, die sind ungeliebt. Ich habe mal Bibeln, ich wollte eine Bruns-Bibel haben, konnte ich nur noch Secondhand bekommen. Und dann habe ich welche bestellt übers Internet und dann kamen die an. Da war noch eine andere Bibel dabei und die war neu. Da hat keiner drin gelesen. Und eine Bibel ist da, um zu lesen. Aber ich bin froh, dass ich heute eine digitale Bibel habe. Die fällt dann nicht mehr auseinander. Die kann ich länger als ein Jahr benutzen. Also das Wort lesen, 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 lesen. Wenn wir Zeit haben, Wort lesen. Und es bringt uns weiter, das Wort. Dann ist es eine Sache, damit das Wort mehr in uns lebendig wird, ist es wichtig, das Wort auch eventuell auswendig zu lernen. Ja? Janis, weißt du noch deinen Draufspruch?
1. Johannes 4, Vers 14.
Ja, aber weißt du, das ist wichtig. Lass mal gucken, was war meiner? Meiner war Römer 6. Ja, aber wichtig ist, dass du dass man weiß, was Gott zu einem geredet hat. Ja?
Ja. Also ich heiße in meinem Sagen,
glaubet nur, dass ihr glaubet nur, dass ihr Gott empfangen habt und lebt Gott in Christus Jesus. Das war mein Taufspruch. Und man muss...
Dürft ihr, meine Kinder, meine geliebten Kinder, gehört zu Gott, ihr habt diese Lügenprophet beschaut, überwunden, denn Gott, der in euch wird, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird.
Ja.
1. Johannes 4, Vers 4.
Ja. Aber es sind Sachen, die bekommen wir vom Gott und Verse und die müssen einfach sitzen. Wenn wir die nicht ständig lesen oder wenn wir sie nicht auswendig gelernt haben und immer wieder darüber nachdenken, dann geht uns das, was Gott durch sein Wort gesagt hat, verloren. Und es ist besser, nur ein Vers zu kennen wirklich, als alles, was dann hier in unserem Verstand und dann wieder rausgegangen ist. Einsam, der muss ins Herz rein. Und manchmal ist das ein weiter Weg von unserem Verstand in das Herz rein. Ja? Und das dauert eine Zeit, das dauert. Wir hören einen Vers, wir haben ihn mit unserem Verstand gegriffen, aber der ist nicht in unser Herz gewandert. Und es ist wichtig, deswegen das Wort immer wieder zu lesen oder auswendig zu lernen. Dein Wort kommt nicht leer zurück, sagt die Schrift. Das Wort muss wirklich in unser Herz reindringen. Es muss Frucht bringen. Es muss grünen in uns. Dann, das, wo ich eigentlich, mein Thema war, das Wort studieren. Ja? Wenn wir jetzt gelesen haben, wenn wir auswendig gelernt haben, wenn wir den Geist gebeten haben und dann kommt irgendwann der Punkt, wir haben unsere Übersetzung und dann sollte uns das nicht mehr reichen, was wir da lesen, dass wir anfangen, das Wort zu studieren. Und um das Wort zu studieren, gibt es unterschiedliche Hilfsmittel. Zum Beispiel gibt es eine Wortkonkordanz. Da sucht man danach ein Wort, wo steht zum Beispiel Friede, und dann bekommt man lauter Bibelverse, wo es um Frieden geht. Das ist eine Art, wenn ich jetzt was wissen möchte über Friede, nehme ich mir die Konkordanz und lese nach. Beim Smartphone ist es oder Computer ist es natürlich einfacher, man sucht Begriff die Friede ein und dann bekommt man dann wie in der Konkordanz bequem ganz viele Stellen, wo man dann über Friede nachforschen kann oder studieren kann. Dann gibt es als Hilfsmittel das Studienbibel. War nie so mein Ding, Studienbibel. Und ich habe auch nie eine besessen. Kann aber unter Umständen kann das jemandem dienen, eine Studienbibel. Was vielleicht auch schon eine Studienbibel ist, es gibt Bibeln, wie zum Beispiel, ich habe eine Einheitsübersetzung mit einem Jerusalemer Bibellexikon, da sind ganz viele Anmerkungen drin und die helfen manchmal auch. Erklärungen dazu, man kann da nachgucken, das ist auch eine Hilfe zum Studieren, die Querverweise in den Bibeln zu nutzen, die Anmerkungen. Und das würde ich dann vielleicht als Studienbibel bezeichnen. Dann gibt es sehr gute Bibellexikas. Und da können wir auch vieles nachlesen. Jetzt wollte ich eins euch empfehlen. Wenn jemand ein gutes Bibellexikon sucht oder so, sprecht mich an. Es gibt da auch Unterschiede, mehr oder weniger gute. Und eines, das war's, was ich meine, das ist so gut, da kam dann zu uns in der Gemeinde ein Gastprediger, der hat eine super Predigt gehalten, aber ich kannte das Thema und ich wusste ganz genau, was er da gepredigt hatte, weil er hat 1:1 das aus dem Bibellexikon übertragen und gepredigt. Also man kann dieses Bibellexikon kann man auch gut nehmen, um Studien zu machen über das Wort. Um Studien zu machen, nützen auch unterschiedliche Übersetzungen. Johannes, Hoffnung für alle, Elberfelder, und es gibt keine perfekte Bibel. Und es war lange Zeit so, die Lutherbibel, das war so der Standard der Bibel, und an der Lutherbibel haben sich alle Bibeln orientiert in Übersetzung. Mittlerweile bei jungen Bibeln, aktuelleren Übersetzungen, da sind die Übersetzer ein bisschen freier geworden und trauen sich auch mal andere Übersetzungsansätze zu veröffentlichen. Aber diese Gebundenheit an die alten etablierten Bibeln mag vielleicht dadurch zu erklären sein. Ich wollte einfach mal jetzt nicht über die Lutherbibel sprechen, weil da kann ich das nicht so genau belegen, warum das ist. Ich nehme mal die englische King James Übersetzung. Das ist ja die Lutherbibel der Engländer im Prinzip. Das ist die Bibel schlechthin, da haben sich alle dran orientiert, an der King James Bibel. Warum war das denn überhaupt so? Und bevor es in England eine Bibel gab, Großbritannien war durchweg katholisch. Und die waren super katholisch, die Briten. Und dann gab es jemanden, der William Tyndale, der war auch Katholik, und der hatte studiert im Wort. Der hatte gelernt Hebräisch und auch Griechisch. Und dann kam irgendwann für ihn der Gedanke, so wie Luther das auch hatte, eine Bibel zu schreiben, die alle verstehen, in Deutschland, in England. Und dann hat der William Tyndale angefangen zu übersetzen, ist dann, wie in Deutschland auch Luther, ist dann auf Kritik gestoßen, die Kirche hat das abgelehnt, und dann musste der Tyndale weichen und ist dann als guter Katholik nach Deutschland gegangen, nicht nach Wittenberg, sondern ist in katholischen Gebieten wie in Köln geblieben. Und auch, ja, er war Katholik, ja, ihm war das wichtig, er wollte nicht als Protestant gelten, er wollte einfach nur die Bibel übersetzen. Und dann hat er im Exil die Bibel übersetzt, und nachher hat die katholische Kirche ihn, wie man das mit vielen für vermeintlichen Ketzern gemacht hat, verbrannt. Dann hat sich der König William VI, der Achte, ich bitte, legt mich da nicht drauf fest, ob es der König war, so sicher bin ich nicht in der englischen Geschichte, ob es nicht ein anderer König war. Auf jeden Fall hatte der ein Problem, der war verheiratet und wollte jemand anderes heiraten, und die katholische Kirche hat gesagt, nee, so geht das nicht. Bis der Tod ausscheidet. Und daraufhin hat der König beschlossen, jetzt habe ich keine Lust mehr mit Rom, jetzt mache ich meine eigene Kirche, die anglikanische Kirche. Und dann besinnte man sich plötzlich auf die Tyndale-Bibel und hat dann die Tyndale-Bibel rausgesucht wieder und dann geprüft. Und dann hat man, wie man damals gesagt hat, man hat die Tyndale-Bibel geprüft und festgestellt und revidiert, dass keine Ketzerei mehr da drin ist. Und dann hat der König die Bibel rausgebracht, die King James Bibel, und dann steht im Vorwurf, mit Empfehlung der Majestät. Ja, also das Wort Gottes hat der König, abgesegnet. Und glaubt mal, da hat sich keiner mehr getraut, wenn der König seine ganzen Schriftgelehrten aufgeboten hat, um die Bibel zu prüfen, dass es richtig ist, hat sich keiner mehr getraut, die Übersetzung in Frage zu stellen. Die ist einfach jetzt perfekt, weil der König das in Auftrag gegeben hat. Und ich denke mal, vielleicht auch irgendwie dieser Gedanken bei der Lutherbibel, die ist perfekt. Aber wir haben gerade gesehen, ich hatte die Elberfelder Bibel, die Lutherbibel ist ähnlich der Elberfelder Bibel, aber Johannes, Hoffnung für alle, war ganz anders übersetzt von den Worten. Da haben sich Übersetzer Gedanken gemacht, wie kann ich das in meine, in unsere Zeit übersetzen, wie kann man das besser verstehen, den Sinn der Bibel. Ist allerdings, geht das manchmal in die Hose, dass dann Sachen übersetzt werden, die dann nicht mehr unbedingt so im griechischen Text oder im hebräischen Text gestanden haben. Ja, deswegen würde ich empfehlen, einfach um Bibelstudien zu machen, nehmt einfach mal unterschiedliche Bibeln und lest da drin. Ja? Und wir sollten aber nicht hingehen, wenn wir jetzt feststellen, da steht in der Bibel A, steht das, und in der Bibel steht B, dann zu entscheiden, was gefällt uns besser.
Frühstreifen.
Ja. Ja, genau. Uns steht nicht an, über Gottes Wort zu richten und darüber zu diskutieren, ob das richtig oder falsch ist. Ja? Wir müssen, wenn wir feststellen, in der einen Bibel steht das und in der anderen steht das, müssen wir erstmal überlegen, sind das jetzt einfach nur andere Worte, wie wir das vorhin gemacht haben, oder steht da grundsätzlich was anderes drin? Wenn es grundsätzlich was anderes ist, muss ein Übersetzer einen Fehler gemacht haben. Und es gibt eine Redewendung, eine Lüge wird nicht zur Wahrheit, wenn man sie oft genug erzählt. Und so würde ich das auch sehen, wenn wir 10 Bibeln haben und eine Bibel übersetzt was anderes. Das heißt nicht, weil es 9 Bibeln gibt, die das so übersetzen, dass die 10. Bibel, die es anders übersetzt, falsch ist. Es kann sein, dass 9 Bibeln das nicht richtig übersetzen. Ich habe eine Bibel, die ich euch empfehlen kann, wo ich festgestellt habe, dass da sich jemand sehr, sehr viel Mühe gegeben hat bei der Übersetzung und sehr genau gelesen hat und sich nicht von dem, was die anderen Übersetzer übersetzt haben, eingeschüchtert hat, sondern dass er wirklich da gute Übersetzungsansätze gebracht hat, die wirklich kein anderer so gebracht hat und die entsprechend dem Wort Gottes sind. Und das ist der Adolf Ernst Knoch, das ist ein Amerikaner, und der ist in Amerika geboren, aber der Name Knoch ist deutsch, und der hat im Prinzip, weil er deutschstämmig ist, hat er in den ersten Jahren Deutsch gesprochen. Deutsch ist seine Muttersprache. Sicherlich, Amerikanisch konnte er genauso gut, aber Muttersprache war Deutsch. Und dann ist er dann in einer amerikanischen Gesellschaft aufgewachsen, und dann hat er sich natürlich auch noch nach dem American English orientiert und wollte dann die perfekte Bibel haben, und er hat dann sehnsüchtig nach der American Standard Bibel gefiebert, bis die rausgekommen ist, weil das war der Inbegriff, das ist jetzt die ultimative Bibel, da sind keine Fehler mehr, die ist super gut, und dann bekommt er die Bibel und stellt fest, und ist total enttäuscht, weil er sieht, es sind Fehler drin, es ist nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann fing dieser Herr Knoch ernsthaft noch mehr an, die Sprachen zu studieren, hat dann ein Magazin rausgebracht, da ging es um dann Versbetrachtungen, Versstudien, also da sind dann irgendwelche Bibelverse veröffentlicht worden, und er hat dann erklärt, anhand der Schrift, im Hebräischen, Griechischen und so, was da steht. Und dieser Ernst Knoch hat dann eine Bibel nachher geschrieben, allerdings nur ein Neues Testament. Erst in Englisch. Seine Frau ist gestorben, und da er deutschstämmig ist, ist er irgendwie nach Deutschland gekommen, hat in Deutschland geheiratet. Und seine neue Frau hat ihn ermutigt, dann seine Bibel dann auch ins Deutsche, im Deutschen zu schreiben. Und dann hat das Ehepaar Knoch die Bibel geschrieben. Und die heißt jetzt einfach nur Konkordante Neue Testament von dem Adolf Ernst Knoch. Und da habe ich gesehen, der schreibt manchmal interessante Sachen. Dann habe ich im Griechischen nachgeguckt und habe gedacht, boah, der Mann hat recht. Also die hilft mir persönlich zum Studieren des Wortes. Ja, dann, wenn wir studieren, was dann auch ganz wichtig ist, das Wort, was ich schon ein paar Mal erwähnt habe, den Kontext zu beachten. Der Engländer Stephen Langton hat 1206 die Bibel eingeteilt in Kapitel und Verse. Ursprünglich war das alles an einem Stück geschrieben und deswegen ist es wichtig, dann auch, wenn wir so einen Vers haben, mal vorher zu lesen, mal nachher zu lesen, passt das denn überhaupt zu uns? Wie ich am Anfang auch sagte, am Anfang an, für wen ist denn der Brief geschrieben, an wen ist das adressiert? So, jetzt werden wir ganz schnell noch mal ganz praktisch. Galater 5, Vers 1, kennen wir wahrscheinlich alle. Schreibt Paulus an die Galater. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Nun steht fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft halten. Ja, zur Freiheit. Wovon hat uns denn Christus befreit? Das ist die Frage an euch. Was denkt ihr? Ich gebe euch mal einen Tipp. Lest mal Galater 4, die ersten Verse, ob euch da was auffällt, wovon uns Christus befreit hat. Jemand gefunden?
Von Mächten und Zwängen. Von Mächten und Zwängen würde ich sagen jetzt.
Welcher Vers ist das?
Das ist Vers
3. Genau. Janis, du hast es. Genau, in Vers 3 steht das. Mächte und Zwänge. Das ist unsere fleischliche Natur. Das ist irdische Gesinnung. Man kann jetzt mal in anderen Übersetzungen noch mal gucken. Da wird das ein bisschen besser erklärt, was die Mächte und Zwänge sind. Und das ist einfach ein Beispiel, hier, wir müssen das Wort, nicht nur den Vers sehen, sondern wir müssen gucken, den Kontext. Und wovon hat uns Jesus befreit? Und das sehen wir nicht unbedingt an dem einen Vers, sondern wir müssen lesen, was davor und dahinter steht. Dann hatten wir vorhin dann dieses Thema, was Johannes sagte, ja, meiner Hoffnung für alle steht ja was anderes. Und dass wir darüber gesprochen haben, ja okay, es gibt Freiheit dann für die Übersetzung, das eventuell etwas anders zu übersetzen. Es gibt aber auch Dinge, die sind einfach nicht richtig übersetzt. Lukas 22,7 steht, es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an welchen das Passa geschlachtet werden musste. Das ist auch wieder die Elberfelder-Übersetzung. Elberfelder-Übersetzung ist an für sich eine relativ gute Übersetzung. Der Fehler daran ist, wenn man sich, die Schriften in der Tora liest, dann kann man genau sehen, es gibt davon eine von Gott gegebene, einen gottvergebenen Kalender, wie die Feste oder wann die Feste gefeiert werden müssen. Und da steht, Monat Abib ist der erste des Jahres, da hat was mit dem Mond zu tun. Am achten Tag ist das Passafest. Ja? Und wir können es lesen, dass der Auszug aus Ägypten, bevor Israel aus Ägypten ausgezogen ist, vor dem Abend, wo der Tag anfängt, im Hebräischen fängt der Tag immer abends an, da wurden die Passahlämmer geschlachtet. Also die Passahlämmer wurden vor dem Passafest geschlachtet. Ja? Und dann liest man weiter in der Tora, dass nach dem Passafest das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert wird. 7 Tage lang soll man dann kein gesäuertes Brot zu sich nehmen. Und wenn ich das jetzt lese, den Lukas 22, Vers 7, es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an welchem das Passa geschlachtet wurde, dann ist das schlichtweg falsch, weil wir wissen am Wort Gottes, das Passalamm wurde vor dem Passafest geschlachtet und das Passafest ist vor dem Fest der ungesäuerten Brote. Jetzt steht im Hebräischen steht für Tag, spricht das Wort Hemar. Und ein Hilfsmittel ist, wenn man sich mit dem griechischen Text auseinandersetzen möchte, sind Bibel mit Strong-Übersetzung. Da ist zu jedem Wort eine Strong-Nummer aufgezeichnet. Das steht zum Beispiel für Tag, steht dann hinter G2250. G ist für ein griechisches Wort, H ist für ein hebräisches Wort, G2250. Und wenn ich jetzt G2250 raussuche, steht da für Tag Hemera. Und wenn man dann guckt im Wörterbuch, ich habe mehrere Wörterbücher Englisch, Hebräisch, Englisch, und dann kann man lesen, dass die Bedeutung Tag sein kann. Es kann aber auch eine Zeitperiode sein. Und wenn ich jetzt nicht Tag da einsetze in den Vers, Lukas 22, Vers 7, sondern ich setze das statt Tag ein, es war zur Zeit des Fests der ungesäuerten Brote, als man die Passalämmer schlachtete, dann hat das wieder Sinn, weil diese Zeit gehört ja zusammen, Passafest und Fest der ungesäuerten Brote, das geht ineinander über. Das ist wohl ein Fest, dieses Fest der ungesäuerten Brote. Ja? Aber zu dieser Zeit wurde das Lamm geschlachtet, nicht an dem Tag, sondern zu der Zeit, das heißt also auch vorher. Weihnachten, die Leute schmücken den Baum auch in der Weihnachtszeit, aber nicht am Weihnachtstag, der wird vorher auch geschmückt. Und wenn man sich viel mit dem Wort beschäftigt, dann wird das nachher eine Notwendigkeit, eine Herausforderung, sich dann tiefer zu gehen. Wenn man plötzlich feststellt, da sind über zwei Übersetzungen, da steht ja was anderes. Und da muss ich in der Lage sein, zu forschen. Ja? Was steht denn da wirklich? Ja, dann noch eine andere Sache. Jakobus, und dann machen wir Schluss. Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Und selbst versucht er niemanden. Und dann lesen wir in Matthäus 6, Vers 13, da steht das Vaterunser, und führe uns nicht in Versuchung, und führe uns nicht in Versuchung. Wer ist denn da schon mal drüber gestolpert? Der Alex nickt gerade, hast du auch nicht verstanden. Einmal sagt der Jakobus, Gott versucht niemanden, und da steht, und führe uns nicht in Versuchung. So übersetzt das dann die Elberfelder. Jetzt habe ich die neue Genfer, da steht, und lass uns nicht in Versuchung geraten. Und plötzlich sagt der Geist zu mir, bumm, das ist es. Das ist das, was Gott sagen wollte. Er möchte nicht, dass wir in Versuchung kommen. Gott versucht uns nicht. Er möchte uns aber, wir sollen darum bitten, dass er uns hilft, dass wir nicht in Versuchung kommen. Und da habe ich dann angefangen, das nochmal ein bisschen im Griechisch und dann auch im Hebräisch aufzuschlüsseln. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so wichtig. Was einfach wichtig für euch sein sollte, hier studiert im Wort, beschäftigt euch im Wort, so wie ihr es könnt, ob ein Lexikon ist, ob es dann durch unterschiedliche Übersetzungen sind, ob es einfach ist, das Wort zu lesen, ob es ist, das Wort auswendig zu lernen oder ob man dann wirklich tiefer noch reingeht und anfängt, sagt, mir ist wichtig, ich möchte das Wort wirklich auch in der ursprünglichen Sprache lesen können, dass ich anfange mit Hilfe vielleicht vom Computer, ich kann euch das gerne zeigen, wie man dann auch einen hebräischen Text oder einen griechischen Text untersucht, wie man da drankommt, was steht denn da eigentlich, aber wichtig ist, beschäftigt euch mit dem Wort. Und wie wir am Anfang das auch hatten, das Wort ist der Fels, auf dem wir stehen, der sichere Boden und es ist der ist das Licht, die Leuchte, die uns den Weg weist. Die Monique, möchtest du mit uns beten zum Abschluss?
Ja.
Gut, kannst von da aus machen.
Amen.